Laudetur Jesus Christus. Treffpunkt Weltkirche, das Nachrichtenjournal von Radio Vatikan.
Die Schlagzeilen. Papstappell an Syrien-Konferenz. Seid Brüder und keine Konkurrenten. Vatikanbank will Kampf gegen Geldwäsche verstärken. Und Franziskus an WEF. Wirtschaft braucht Ethik. Herzlich willkommen. Ich bin Mario Galgano. Zu einem Ende der Gewalt in Syrien hat Papst Franziskus die Teilnehmer der UNO-Friedenskonferenz in der Schweiz aufgerufen. Die Gesprächspartner sollten alles unternehmen, damit die Waffen endlich schweigen, sagte der Papst an diesem Mittwoch im Anschluss an die Generalaudienz auf dem Petersplatz.
E alla fine del conflitto che ha causato già troppe sofferenze.
Der Bürgerkrieg in dem Land hat schon zu viel Leid verursacht. Ich erhoffe für die geliebte syrische Nation einen entschlossenen Weg der Versöhnung, der Eintracht und des Wiederaufbaus unter Beteiligung aller Bürger, bei dem jeder im anderen nicht einen Feind und Konkurrenten sieht, sondern einen Bruder, den er annimmt und umarmt.
Die Katechese zur Generalaudienz hören Sie am Schluss dieser Sendung. Insgesamt 45 Delegationen beraten ab diesem Mittwoch im schweizerischen Montreux über eine Lösung des Syrien-Konflikts. Am Freitag werden beim UNO-Sitz in Genf die eigentlichen Verhandlungen mit den Konfliktparteien aufgenommen. Der Vatikan nimmt mit einer Delegation an dieser internationalen Syrien-Friedenskonferenz in Montreux teil. Der Heilige Stuhl sei eingeladen worden, sich an den Gesprächen zu beteiligen, erklärte am Dienstag Vatikansprecher Federico Lombardi. Der Vatikan werde von seinem UNO-Gesandten Erzbischof Silvano Tomasi sowie von Alberto Ortega Martí aus dem Staatssekretariat vertreten. Mehr von Anne Preckel.
Für Syrien ist die Zeit gekommen für einen Neubeginn, das sagt der Nuntius in Damaskus, Erzbischof Mario Zenari, zum Start der Friedensgespräche Genf II. Im Gespräch mit Radio Vatikan erklärt Zenari, dass alle Syrer 3 Jahre nach Beginn des Konfliktes den jetzigen Dialog in der Schweiz mit Hoffnung und Zuversicht betrachten.
Bereits die Tatsache, dass es zu diesem Gespräch in Genf gekommen ist, ist beachtlich. Wir alle wissen genau, dass es noch viele große Hindernisse gibt. In den vergangenen 3 Jahren sprachen nur die Bomben und die Maschinengewehre. Wie oft mussten meine Ohren hier in Damaskus den Knall der Bomben mit anhören? Was wir also zuerst erwarten, ist das Ende der Kanonenschüsse. Das sollte meiner Meinung nach das erste Resultat dieser Konferenz sein.
An den Gesprächen nimmt der Iran nicht teil. Bis zuletzt hatten viele Gesprächspartner darauf gehofft, dass das persische Land mitmachen würde. Doch auch auf US-Druck musste die UNO ihre Einladung an Teheran wieder zurückziehen. Dazu Nuntius Zenari.
L'ideale sarebbe una partecipazione.
Ideal wäre, wenn alle Länder dieser Region sich an dem Gesprächstisch setzten. Denn alle tragen in gewisser Weise für das syrische Drama Verantwortung. Soviel ich weiß, konnten sie sich aber nicht auf eine gemeinsame Diskussion einigen. Dabei ist nicht klar, warum die Iraner nicht teilnehmen dürfen. Gesprächsleiter Lakhdar Brahimi erklärte zu Beginn der Konferenz, dass es nicht klar sei, wie lange die Gespräche überhaupt dauern werden. Ich kann mir also durchaus vorstellen, dass auch der Iran irgendwann dazustoßen wird.
Erzbischof Zenari richtet einen Appell an die Teilnehmer der Gespräche, die in der Ortschaft Montreux bei Genf stattfinden.
Ihr solltet vor allen Dingen an das Schicksal Syriens und erst in zweiter Linie an den Gesprächstisch denken. Also so, als ob ihr am Krankenbett eures geliebten Mutterlandes stündet. Wer seine eigene Mutter liebt, und wahre Söhne und Töchter tun das, versucht alles, damit die eigene Mutter wieder gesund wird. So sollten die Teilnehmer der Friedensgespräche denken.
Die Menschen in Syrien seien am Ende ihrer Kräfte, so Erzbischof Zenari.
Neben den Toten und der Gewalt muss auch gesagt werden, dass die Wirtschaft am Boden liegt. Das macht einen Wiederaufbau natürlich noch schwieriger. Wer Geld hatte, ist längst geflohen. Es gibt viele Syrer, die nicht unbedingt an Genf I und Genf II interessiert sind, sondern vor allem gerne konkrete Schritte hätten, damit sie wieder arbeiten können. Wer Hunger leidet, denkt zuerst daran, wie er denn satt werden könnte. Wir müssen auch an diese Menschen denken, auch wenn sie bei den Gesprächen in der Schweiz gar nicht vertreten sind.
Die Vatikanbank IOR führt ihren Kampf gegen Geldwäsche fort und arbeitet weiter daran, ihre Geschäfte transparent zu machen. Das erklärte ihr Präsident Ernst von Freiberg am Mittwoch im Gespräch mit Radio Vatikan. Die entsprechenden Richtlinien seien grundlegend überarbeitet und aktualisiert worden. Ende 2013 habe das IOR das revidierte Regelwerk der Vatikanischen Finanzaufsichtsbehörde AIF vorgelegt. Stefan von Kempis sprach mit Ernst von Freiberg.
Wir haben unsere Anti-Geldwäsche-Prozesse überarbeitet. Wir haben auf der Basis der vatikanischen Gesetze unsere Zusammenarbeit mit der zuständigen Behörde des Vatikans, das ist die AIF, sehr stark professionalisiert. Und was heißt das? Wenn immer wir einen verdächtigen Fall sehen, wird er nun in einem bestimmten Schema bei uns aufgearbeitet und weitergereicht. Wir haben im vergangenen Jahr alle unsere Kunden begonnen, systematisch daraufhin zu durchleuchten, ob es welche gibt, die nicht die Voraussetzungen erfüllen, die wir wollen.
Die Durchleuchtung dieser Konten ist noch nicht ganz abgeschlossen, nicht wahr?
Wir haben per Jahresende 2013 ca. 10.000 von 18.000 Konten überprüft.
Gab es auch Unzufriedenheit mit dieser Durchleuchtung? Gibt es Kunden, die aufgegeben haben und ihre Gelder abgezogen haben aus Ärger über die Bürokratie oder angesichts der vielen Skandale und Affären rund um die Vatikanbank in den letzten Jahrzehnten?
Das ist nicht im nennenswerten Umfang passiert. Unsere Kunden sind in erster Linie Orden. Die sind dankbar für einen Dienstleister, der weiß, wie ein Orden funktioniert und ihn deswegen besonders gut unterstützen kann.
Sie haben letztes Jahr gesagt, Sie wollen in die Hände des Papstes mehrere Optionen für die Zukunft des IOR legen. Wie weit ist das Jahr, damit der Papst wirklich eine Wahl hat?
Von seiner Seite aus hat das Jahr alles getan, um es heute dem Papst zu ermöglichen, seine Entscheidung zu treffen.
In den italienischen Zeitungen und auch in der deutschen Wochenzeitschrift Der Spiegel schlägt im Moment der Fall Scarano, Nunzio Scarano, hohe Wellen. Im letzten Sommer haben Sie einen Bericht dazu den zuständigen Behörden übergeben. Ist jetzt noch weiteres im Kommen oder zu befürchten, beispielsweise Hausdurchsuchungen durch die italienische Guardia di Finanza oder Ähnliches?
Ich kann natürlich nicht zu einem individuellen Fall Stellung nehmen. Es hat mich aber sehr gefreut, gestern von der Staatsanwaltschaft in Salerno in einem Interview zu lesen, wie hochzufrieden sie sind bei der Zusammenarbeit mit dem Vatikan, bei der Aufarbeitung eines solchen Falles. Das ist ganz anders als in der Vergangenheit. Wir werden nicht gesehen als jemand, der blockiert. Wir werden als jemand gesehen, der genauso wie die italienischen Behörden dem Recht Geltung verschaffen will. Was natürlich nicht stimmt, dass italienische Behörden im Vatikan Ermittlungsarbeit durchführen. Der Vatikan ist ein souveräner Staat. Dafür gibt es bei uns unsere eigenen Behörden, die mit den italienischen Behörden zusammenarbeiten.
Ist diese Anstrengung des IOR eigentlich etwas Außergewöhnliches oder machen das andere Banken, sagen wir mal in Deutschland auch, so eine Operation Transparenz?
Wenn Sie 15 Jahre zurückgehen, war die Transparenz eines IORs wahrscheinlich nicht so unterschiedlich wie die vieler anderer Banken in der Welt. Anforderungen an Transparenz haben sich über 15 Jahre dramatisch geändert. Das, was wir heute machen, haben andere Banken vor 10 Jahren, 15 Jahren schon vor uns gemacht.
In Ihrer Pressemeldung schreiben Sie von einem Handbuch, das erstellt wurde im Rahmen der Anti-Geldwäschemaßnahmen. Was steht in diesem Handbuch drin? Worum geht es da? Es wird ja nicht veröffentlicht.
In dem Handbuch haben wir detaillierte Prozesse, wie wir Geldwäsche identifizieren. Deswegen veröffentlichen wir es auch nicht, denn wir wollen ja nicht Leuten, die das einmal versuchen würden, das Handbuch auf den Tisch legen, welche Maßnahmen wir ergriffen haben.
Die Wirtschaft steht im Dienste des Allgemeinwohls und nie über der Würde des Menschen. Das betont Papst Franziskus in einem Brief an den Präsidenten des Weltwirtschaftsforums WEF, Klaus Schwab. Franziskus hatte den Brief bereits vergangene Woche geschrieben. Der Vatikanische Pressesaal stellte ihn am Dienstagabend vor. In der Schweizer Ortschaft Davos findet derzeit das Wirtschaftstreffen statt, an dem namhafte Vertreter aus Wirtschaft und Politik teilnehmen. Kurienkardinal Peter Turkson hat die Botschaft des Papstes als vatikanischer Sondergesandter dem WEF-Präsidenten Schwab übermittelt.
Franziskus ruft die Topmanager und Spitzenpolitiker auf, sich für eine gerechtere Verteilung des Wohlstandes einzusetzen. Sie hätten eine klare Verantwortung gegenüber anderen, vor allem denjenigen, die am zerbrechlichsten, schwächsten und verwundbarsten sind, so der Papst wörtlich. Und weiter schreibt er: Es ist nicht hinnehmbar, dass Tausende von Menschen weiterhin jeden Tag an Hunger sterben, obwohl erhebliche Mengen an Nahrung verfügbar sind und oft einfach verschwendet werden. Um derartige Probleme anzugehen, sei ein erneuerter, tiefgreifender und erweiterter Sinn für Verantwortung nötig, erklärte Papst Franziskus. Die internationale Geschäftswelt müsse sicherstellen, dass Wohlstand der Menschheit dient, anstatt sie zu beherrschen. Soziale Gerechtigkeit sei eines der wichtigsten Themen der 44. WEF-Jahrestagung, urteilte die Neue Zürcher Zeitung. Laut einer Studie des Weltwirtschaftsforums gehören die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit sowie eine weiter wachsende Kluft zwischen Arm und Reich in vielen Ländern zu den potenziell größten Gefahren für die Weltwirtschaft. Marion Sendka für Radio Vatikan.
Papst Franziskus könnte noch in diesem Jahr Asien besuchen. Das bestätigte der Vatikanische Pressesaal an diesem Mittwoch auf Anfrage von Journalisten. Eine Pastoralreise nach Asien ist derzeit in Planung. Genauer gesagt nach Südkorea, aus Anlass des großen Jugendtreffens dort Mitte August, so Vatikansprecher Pater Federico Lombardi. Es wäre die erste Papstreise in den fernen Orient seit Johannes Paul II. Benedikt XVI. Hatte den asiatischen Kontinent mit seinem Besuch im Nahen Osten bereist. Die irischen Bischöfe sind zufrieden, dass die Regierung in Dublin beschlossen hat, die irische Botschaft beim Heiligen Stuhl wieder zu eröffnen. Die Botschaft war am 3. November 2011 aus Spargründen geschlossen worden. Dies führte zu Protesten. Der Primas der irischen Kirche, Kardinal Sean Brady, betonte, dass die Beziehungen zwischen Irland und dem Vatikan auch nach der Schließung der Botschaft beim Heiligen Stuhl weitergeführt wurden. Die Wiedereröffnung sei nicht nur ein symbolisches Zeichen, sondern auch ein Ansporn, gemeinsam für Frieden und Entwicklung zu arbeiten, so Kardinal Brady. Der irische Außenminister Eamon Gilmore hatte die Wiedereröffnung der irischen Vatikanbotschaft mit dem Engagement von Papst Franziskus für die Armen der Welt begründet. Der Einsatz für Entwicklung sei auch ein Grundpfeiler der irischen Außenpolitik, sagte Gilmore der Tageszeitung Irish The Independent. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck werden Ende Mai zum Katholikentag nach Regensburg reisen. Das gaben die Veranstalter des Christentreffens am Mittwoch bekannt. Die beiden Politiker sollen keine Vorträge halten, sondern bei Debatten mitdiskutieren, so die Organisatoren. Im Zentrum der Gespräche sollen die von Papst Franziskus in seinem ersten Amtsjahr gelieferten Anstöße stehen, so Alois Glück, Mitorganisator und Präsident des Zentralrates der deutschen Katholiken. Er befürchte, dass viele den Papst zwar toll fänden, sich aber nicht wirklich mit seiner Botschaft auseinandersetzten. Beim Katholikentag soll es unter anderem Podien geben zu den Themen »Arme Kirche, glaubwürdige Kirche, ein Papst provoziert« sowie »Geld oder Leben, was uns wirklich reich macht«. Und wir kommen zur Generalaudienz auf dem Petersplatz. Die Spaltungen unter den Christen sind ein Skandal, so der Papst. Vor Tausenden von Pilgern und Besuchern ging er auf die Gebetswoche für die Einheit der Christen ein, die noch bis diesen Samstag begangen wird. Mehr von Stefanie Stahlhofen.
La divisione fra noi cristiani sono uno scandalo.
Die Spaltungen unter den Christen sind ein Skandal, so Papst Franziskus bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz an diesem Mittwoch. Vor Tausenden von Pilgern und Besuchern ging Franziskus auf die Gebetswoche für die Einheit der Christen ein, die noch bis diesen Samstag begangen wird. Die Katechese zur 33. Generalaudienz seines Pontifikats stand im Zeichen des ersten Korintherbriefes, aus dem auch das Motto der diesjährigen Gebetswoche stammt. Ist denn Christus zerteilt?
Für diese spirituelle Initiative engagieren sich die christlichen Gemeinschaften seit mehr als 100 Jahren. Es handelt sich um eine Zeit, die dem Gebet für die Einheit aller Getauften nach dem Willen Christi gewidmet ist. Auf dass alle eins seien.
Die Trennung der Bekenntnisse müsse überwunden werden, fügte Franziskus an. Sie schwäche Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit der Glaubensverkündigung.
Wir wissen, dass Christus nicht zerteilt ist. Wir müssen uns jedoch bewusst werden, dass die Christen in eine Vielfalt unterschiedlicher Gemeinschaften gespalten sind. Das müssen wir mit aufrichtigem Schmerz anerkennen. Unsere Gemeinden leben weiter diese Spaltungen, die ein Skandal sind. Die Spaltungen unter uns Christen sind ein Skandal. Dafür gibt es kein anderes Wort. Sie sind ein Skandal.
Non c'è un'altra parola. Uno scandalo.
Der Papst nannte auch konkrete Lösungen für die Ökumene.
Ma il nome di Cristo crea comunione ed unità.
Der Name Christi schafft Gemeinschaft und Einheit. Alle Christen haben die Taufe und das Kreuz als zentrale Merkmale der Jüngerschaft gemeinsam. Ökumenische Fortschritte erfordern jedoch Demut, Nachdenken und eine ständige Umkehr des Herzens.
Man dürfe auch nicht vergessen, dass sich alle Christen gegenseitig bräuchten. Aus der Verschiedenheit könne man von den Brüdern und Schwestern viel Bereicherung erfahren, so der Papst weiter.
Questo atteggiamento dell'apostolo è un incoraggiamento per noi.
Neben unserer Gemeinschaft gibt es andere Kinder Gottes, andere Jünger, die wie wir zur Heiligkeit berufen sind. Blicken wir auf den heiligen Paulus, der Gott für die Gaben anderer Gemeinden dankt. Die Initiative der Gebetswoche bietet eine Gelegenheit, andere Christen zu treffen, um immer wieder zu sehen, was wir einander schenken könnten. Dies verlangt aber auch Demut, Nachdenken und die ständige Umkehr des Herzens. Beten wir, dass dieser Skandal aufhört und nicht mehr unter uns ist.
Die Frage, ob denn Christus zerteilt sei, beantwortete der Apostel Paulus mit der Feststellung, dass Gott durch seinen Sohn allen Gemeinden sein Wort und seine Erkenntnis geschenkt habe, so Papst Franziskus abschließend. Für Radio Vatikan, Stefanie Stahlhofen.
Und damit endet diese Sendung. Weitere Nachrichten aus dem Vatikan und der Weltkirche finden Sie auf unserer Homepage unter www.radiovatikan.de. Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.